ARD.
Verkehrswende bedeutet für mich, dass wir keine Verbote haben, sondern dass wir ein gutes Angebot haben. Und das kann das eigene Auto sein, das muss aber nicht das eigene Auto sein. Es können auch On-Demand-Verkehre sein, es können autonome Verkehre in der Zukunft sein. Es kann natürlich das Fahrrad sein und wirklich in Berlin der ÖPNV.
Sagt Berlins neue Verkehrssenatorin Ute Bonde. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche, in der wir Frau Bonde gleich beim Wort nehmen. Der ÖPNV, der so wichtig ist für die Verkehrswende. Wie soll der in Berlin eigentlich ausgebaut werden? Die U-Bahn zum Beispiel. Wie passend, dass sich BVG und Senat just in der Woche, in der Frau Bonde als Verkehrssenatorin ins Amt kommt, in Paris das gigantische U-Bahn-Ausbauprojekt Grand Paris Express angeschaut hat. Ein Vorbild für Berlin? Spreepolitik klärt auf. Heute mit Sebastian Schöbel.
Die nationale Regierung steht eben über mehrere Legislaturen voll dahinter. Es ist eine Entwicklung des Großraums Paris und es geht um die bessere Anbindung der Außenbezirke. Das ist sehr, sehr spannend als Ansatz auch für Berlin.
Sagt Franziska Giffey, die Berliner Wirtschaftssenatorin, die diese Woche in Paris war, um sich das Projekt Grand Paris Express anzuschauen. Ein massives U-Bahn-Ausbauprogramm. Die Bauarbeiten laufen schon seit ein paar Jahren. Und wie sie hier nicht wirklich subtil angedeutet hat, wünscht sie sich so etwas nicht nur für Berlin, sondern eben auch mit nationaler Unterstützung. Und damit ist natürlich der Bund gemeint. Insofern, glaube ich, war diese Botschaft eher Richtung Bundestag und Bundesregierung gerichtet. Aber ihre Begeisterung für den Grand Paris Express war auf jeden Fall rauszuhören. Bei mir im Studio hier im Podcast sind jetzt Agnes Sundermeier und Thorsten Gabriel. Agnes war mit Frau Giffey in Paris. Erstmal hallo ihr beiden.
Hallo Sebastian.
Für dich war es eine anstrengende Woche, Agnes. Wie waren deine Eindrücke von dieser spontanen Reise nach Paris? Dicht gepacktes Programm. Wie ist Frau Giffey da empfangen worden und was hat sie gesehen?
Also es war eine wirklich super spannende Woche. Wir waren ja 2 Tage da und am ersten Tag, das war auch so Frau Giffeys Hauptwunsch und auch Ziel der Reise, haben wir uns die Baustelle des Grand Paris Express angeguckt. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Da geht es speziell um die U-Bahn. 4 neue Linien sollen dort entstehen und 2 bestehende, sehr wichtige Linien, die Paris schon hat, werden ausgebaut. Das ist ein Megaprojekt. Damit wird sich das Schienennetz dort mehr als verdoppeln. Und was wir uns angeguckt haben, oder besser gesagt die Delegation der BVG und die Aufsichtsratsvorsitzende der BVG, die Franziska Giffey ja als Wirtschaftssenatorin auch ist, war eine Station in einem Vorort von Paris, die schon so gut wie fertig ist eigentlich. Also man sieht die Rolltreppen, die sind schon hinter Brettern verpackt und alles scheint nur auf die ersten Züge zu warten. Und die BVG und Giffey sind eben da 21 Meter in die Tiefe gestiegen, um sich genau diesen Tunnelausbau für den Grand Paris Express anzuschauen.
Kostenpunkt 36 Milliarden Euro. Thorsten, nur mal zum Vergleich. Das Thema U-Bahn-Ausbau ist ja in Berlin auch so ein bisschen virulent. Seit nicht erst vorgestern, schon seit ein paar Jahren. Also was ist da im Augenblick in der Diskussion? Ich erinnere mich nur an die Verlängerung der
U3, U7, U8. Sind die Verlängerungen, die jetzt quasi in der Planung sind und auch angegangen werden sollen. Man muss immer dazu sagen, wenn man es mit Paris vergleicht, also das Berliner Netz ist, wenn ich das richtig sehe, schon deutlich komplexer und größer als das, was Paris im Augenblick hat, so wie ich das meine, den Zahlen nach zu sehen. Das heißt also, insofern muss ich Berlin da jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht so verstecken, weil es einfach eine sehr, sehr, vor allen Dingen in der Innenstadt, eine sehr, sehr gute öffentliche Nahverkehrsverzahnung hat.
Das gehört noch nicht dem französischen Rundfunk,
wer genau weiß. Genau, aber in der Tat, mit Verlängerungen tut sich die Stadt schwer, weil es eben eine sehr komplexe Sache ist, U-Bahn zu bauen.
Wobei, Agnes hat ja gerade gesagt, sie war 21 Meter unter der Erde. Das heißt, das ist keine oberirdische Strecke außerhalb Paris, also dann im äußeren Bereich, sondern das ist alles unter der Erde. Denn die Diskussion über U-Bahn-Verlängerung haben wir natürlich auch in Berlin. Und da wird ja immer darauf verwiesen, da muss man einen Tunnel graben.
Ist denn irgendwie ein Teil dieses Netzes dann irgendwann mal oberirdisch?
Ein verschwindend geringer Teil. Also es ist tatsächlich so, dass der meiste Ausbau und Neubau unterirdisch sein wird. Der Bahnen, die verlaufen fast komplett unterirdisch. Ich glaube, 2, 3 Stationen, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen, sind oberirdisch. Und das meiste wird tatsächlich gegraben und auch tiefer als 21 Meter. Das ist nicht nur auf die Tiefe beschränkt. Und ich wollte nochmal zu Thorsten sagen, stimmt, U-Bahn-Netz in Berlin ist auch groß und sehr komplex. Aber die Franzosen denken eben auch noch die Regionalzüge dazu. Also die RER, die eben auch ganz, ganz klar dadurch entlastet werden sollen durch den Grand Paris Express und momentan sehr überfüllt sind, eben aus dem Zentrum rausgehen und jetzt sozusagen mit in den Grand Paris Express eingebettet werden.
Ja, prinzipiell würde ich aber auch sagen, dass unterirdisch schon bei einer U-Bahn angemessen ist, weil sonst müsste sie nicht U-Bahn heißen.
Genau, ja, ist ein Argument, wobei, da würde ich natürlich jetzt auch wieder als Nutzer der U-Bahn in Berlin sagen, ein Teil von der U-Bahn fährt natürlich auch oberirdisch.
Da empfehle ich sehr gerne den Song Alle 4 Minuten von Element of Crime, in dem sie genau dieses Thema behandeln, ob man die Strecke ab Schöneberg sperren soll, weil sie dann oberirdisch verläuft und ja eigentlich Hochbahn heißen müsste.
Bitte nicht.
Das ist ein Thema, was aber, also der Text des Liedes ist, glaube ich, unter Alkoholeinfluss entstanden und wie gesagt, ich empfehle es sehr, das behandelt die Problematik.
Ja, also U-Bahn wegen den falschen Bezeichnungen zu sparen, das kann man nur unter Alkoholeinfluss, zumindest in Berlin behaupten.
Und wäre sehr kontraproduktiv.
Wir wollen es mal verkehrspolitisch ein bisschen einordnen, denn es ist ja noch was dazugekommen in dieser Woche, da gehen wir gleich drauf ein, denn wir haben eine neue Verkehrssenatorin. Thorsten hatte auch schon die Gelegenheit, ein bisschen von ihr zu erfahren, in welche Richtung das gehen würde mit ihr. Aber kommen wir nochmal zu diesem Großprojekt in Paris zurück. Agnes, du hast ja da mit Verantwortlichen auch sprechen können. Haben die erklärt, wie sie es geschafft haben oder vor allem, wie sie es noch schaffen wollen, sie haben ja noch eine Menge Arbeit vor sich, all diese Probleme, die wir in Berlin ja auch haben, zu lösen, nämlich zum Beispiel mit den regional-lokal Verantwortlichen zu sprechen, die irgendwie mit ins Boot zu holen, mit den Anwohnern irgendwie klarzukommen. Anwohnerbeteiligung ist ein Riesenthema in Berlin und natürlich dann die Kostenfrage auch irgendwie zu klären. Ich habe schon angerissen, diese 36 Milliarden Euro, die es kostet, da ist der französische Staat mit dabei.
Also ganz klar, es wurde deutlich, Beteiligung und Mitnehmen ist da super groß geschrieben worden bei dem gesamten Prozess, den Grand Paris Express zu entwerfen, zu denken, den Bau zu starten. Also man hat mit 165 Bürgermeistern Gespräche geführt, weil diese Station eben in den entsprechenden Arrondissements bzw. in den entsprechenden Vorstädten, Vororten sind, um die mitzunehmen, dass auch der Bau der U-Bahn-Station sich einfügt in die Umgebung. Da wollte man nicht auf Beschwerden treffen, auf Widerstand treffen. Man hat die Anwohner mitgenommen. Zu jeder kleinen Anwohnerveranstaltung, die stattgefunden hat, ist jemand von Grand Paris Express gefahren oder gekommen, wenn er eingeladen wurde oder sie. Also es war ganz klar, man hat immer versucht, das Projekt zu repräsentieren und zu erklären. Für die BVG besonders interessant war auch, dass es eine ganze Abteilung Beschwerdemanagement dort gibt. Also es ist ganz klar, wenn schon jetzt Beschwerden von Anwohnern kommen zu, oh mein Gott, hier wird ja ein Tunnel gegraben und meine Wohnung vibriert, dann kann man sich an diese Stelle wenden und man wird ernst genommen, die Fragen werden beantwortet etc. Also alle mitnehmen, stand ganz oben. Besonders wichtig war natürlich, diese Mammutaufgabe der Finanzierung zu klären. Und da ist Paris auch ganz anders rangegangen, als wir das hier wahrscheinlich machen würden oder Berlin ist einfach vielleicht auch noch nicht auf die Idee gekommen. Man hat eine Sondersteuer für Gewerbeflächen, für Büroflächen, für Gewerbetreibende erhoben, die vom Grand Paris Express profitieren könnten. Und durch diese Steuer werden Einnahmen reingeholt. Man rechnet mit 800 Millionen Euro jährlich. Und so hofft man allerdings bis 2070, dass das amortisiert wird. Einmal über die Steuer, aber auch, man musste auch Kredite aufnehmen und auch die müssen bis dahin abbezahlt werden. Und die Steuern sind eben ein wesentlicher Einnahmeteil, um das Ganze irgendwie zu finanzieren.
Das sind ja auch Modelle, die in Berlin schon teilweise diskutiert wurden, teilweise verworfen, so unter dem Stichwort dritte Finanzierungssäule. Da fiel dann immer auch die Frage, könnte nicht auch Teile der Citytax dafür verwendet werden und solche Fragen. Was ich mich allerdings gefragt habe, wo du es gerade so erzählt hast, sind die Franzosen vielleicht grundsätzlich auch anders drauf, wenn es um solche Projekte geht? Weil ich würde jetzt behaupten, Berlin hat grundsätzlich, was so Beteiligung angeht, ja schon durchaus Erfahrung. Und die schicken da auch immer wieder, sagen wir mal, so Agenturen in die Spur, die sich mit Beteiligungsprozessen auskennen bei Bauprojekten. Trotzdem hat man den Eindruck, auch bei Beschwerdemanagement-Fragen, es klappt nie. Also es wird immer irgendwie Leute geben, die sich im Nachteil fühlen und die dann in irgendeiner Weise sich lautstark bemerkbar machen. Natürlich ist es ihr gutes Recht, so dass man solche Prozesse eigentlich immer in irgendeine Langfristigkeit führt, die, wo man das Gefühl hat, dass das bringt jetzt nichts. Also wirst du aus den zwei Tagen jetzt nicht sagen können, aber war das irgendwie Thema? Ist das eine grundsätzlich andere Haltung in Paris vielleicht oder in Frankreich?
Ich kann total nachvollziehen, was du sagst, weil ich auch dachte, Beteiligung, das kennen wir ja auch. Ja. Wir haben schon oft genug darüber berichtet, dass es Verfahren gibt, Abstimmungen, Debatten. Ich glaube, entscheidend in Frankreich ist dieser Nationalstolz. Wenn der wachgekitzelt wird, auch von politischer Seite, dann klappt das. Dann stehen wirklich auch viel mehr Menschen dahinter oder es scheint ein sehr großes Mobilisierungspotenzial da zu sein über dieses, wir schaffen eine neue U-Bahn, die den Großraum Paris besser machen wird, lebenswerter machen wird. Das ist ja auch tatsächlich das Ziel, sozial schwache Regionen, die Banlieues zu stärken. Und das scheint gut zu funktionieren.
Das ist ja natürlich jetzt ein interessanter Vergleich zu Berlin. Also erstmal würde mich natürlich total interessieren, ob man dann zum Beispiel die U7-Verlängerung nach Schönefeld, ob man die vielleicht patriotisch ein bisschen besser verkaufen müsste. Vielleicht würde dann der Bund dann noch ein bisschen mehr mit einspringen. Ich weiß nicht, wenn wir die Züge irgendwie nach Kanzlern benennen oder so.
Ich sag mal so, ich würde sagen, was das Thema Nationalstolz angeht, haben Frankreich und Deutschland andere Geschichten. So.
Das, ja, haut hin. Falls da jetzt jemand Fragen hat, das müsste man in einem anderen Podcast klären. Es stimmt.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung du den Podcast führen wolltest. Ich würde dir empfehlen, da einen Punkt zu setzen.
Genau. Nein, das war natürlich scherzhaft gemeint, aber tatsächlich die Frage einfach, wir haben ja mit der U7-Verlängerung zum Flughafen Schönefeld genau die Situation. Da ist es jetzt kein Banlieue, das ist keine sozial schwache Region, die angebunden wird, aber eine Wirtschaftsregion. Da käme jetzt zum Beispiel das Thema auf oder die Frage auf, könnte man von diesem Grand Paris Express das Beispiel lernen, auf den Teil, auf die Strecke, auf die Unternehmen, die da unten angesiedelt sind, denen eine Zusatzabgabe zuzumuten, vielleicht auch dem Flughafen selbst, um zu sagen, so finanzieren wir diese dann doch nicht billige Verlängerung, die dann übrigens wahrscheinlich auch nicht unter Tage sein muss, sondern ich glaube, die kann man dann, auch wenn es eine U-Bahn ist, irgendwann oberirdisch führen.
Also ich habe gestern nochmal mit Franziska Giffey gesprochen, als wir gelandet waren. Sie hatte an dem Morgen, da war die Presse nicht dabei, ein Gespräch auch mit französischen Wirtschaftsverantwortlichen, Politikern. Und die haben sie gefragt, wenn sie sowas in Berlin machen würden, will die Wirtschaft das? Und da meinte Franziska Giffey, ja klar, dann müssen sie zahlen. Also diese fordernde Haltung von politischer Seite, dann seid ihr mit eingebunden, dann seid ihr mit gefordert, die wird halt da ganz klar artikuliert und vielleicht fehlt das auch ein bisschen.
Direkt die Frage dann an Thorsten, du bist ja auch unser CDU-Beobachter in der landespolitischen Redaktion. Ist das ein Thema, das man mit der CDU in irgendeiner Form besprechen kann oder würde die bei dem Thema Sonderabgabe, Belastung der Wirtschaft sofort schottendicht machen?
Also sie hat immer die Schotten dicht gemacht, solange sie in der Opposition war. Jetzt lernen wir ja auch durchaus, wenn es eben um so Fragen wie Citytax geht, da sind sie jetzt auch, wo sie Finanzverantwortung tragen, dann doch dabei und sagen dann eben, dann weiten wir das eben aus. Das haben wir ja erlebt, also wer noch alles zahlen soll. Ich glaube schon in der Tat, dass man vielleicht so ein bisschen zurückhaltend ist, wenn man sagt, dann okay, jetzt muss die Wirtschaft hier aber auch noch mit dazu. Da ist man zurückhaltend, ja.
Und nur, um es angesprochen zu haben, Franziska Giffey hat ja die nationale Ebene in Frankreich so gelobt. Das wäre dann Monsieur le Président, Emmanuel Macron. Der heißt ja Olaf Scholz, ist Bundeskanzler. Den kriegt man wahrscheinlich für die Finanzierung unserer U-Bahn-Verlängerung nicht wirklich an Bord, oder?
Also ich meine, sie müsste es versuchen und ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, ob sie es schon versucht hat. Also es klang gestern eh so, Mensch, wir haben jetzt eine Vision, wir müssen jetzt irgendwie vorankommen, aber dass da schon richtig Gespräche gelaufen sind oder dass man sich in Richtung Bundespolitik irgendwie bewegt hat oder angenähert hat oder vielleicht auch mal gesagt hat, das könnten wir in Berlin hier wirklich gut gebrauchen und ganz Deutschland könnte profitieren, ist das schließlich die Hauptstadt.
Also der Bund zahlt ja vor allen Dingen auch gerade bei U-Bahn und Infrastruktur. Also da ist er ja ordentlich kräftig dabei, ähnlich wie beim Autobahnbau. Oder ich meine, wir haben es hier in Berlin ja erlebt. Das letzte große Projekt war die U5-Verlängerung quer einmal durch. Die
Kanzlerbahn.
Die Kanzlerbahn, genau, wo es lange darum ging, wollen wir diese U-Bahn haben oder nicht. Und dann haben sie sie gebaut. Warum? Weil sonst Mittel des Bundes verfallen wären, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, getragen hätte. Also das ist die Bundesbeteiligung, das ist schon, das ist auch ein Thema, also wie viel der Bund am Ende gibt. Es ist aber vor allen Dingen auch die eben so eine Grundsatzfrage. Und ich glaube, in meinem Eindruck nach ist das schon ein, wie soll ich sagen, geht's überirdisch oder unterirdisch? Also wir haben erlebt, dass rot-grün-rote Regierungen die U-Bahn nicht angefasst haben. Sie haben immer argumentiert, das dauert zu lange, das ist zu teuer. Das stimmt auch. Man kann dem entgegenhalten, kann sagen, wenn das unsere Vorfahren auch so gedacht hätten, dann hätten wir heute nicht das System, das wir haben. Gleichzeitig muss man auch immer sagen, weil alle immer ja gegenseitig vorwerfen, sie sind mit Ideologien am Start. Ja, sind sie. Also ich glaube, alle Parteien sind da nicht frei von. Und da steckt natürlich auch so ein bisschen diese Ideologie dahinter. Naja, bei der U-Bahn, dann schicken wir die Menschen in den Untergrund. Aber eigentlich wollen wir, wenn wir die Straßenbahn bauen, haben wir den großen Vorteil, wir können auch ein paar Autos von der Straße verdrängen. Das spielt bei einigen durchaus eine Rolle. Das darf man mal nicht vergessen. Also die Neuaufteilung des Straßenraums. So. Und das ist natürlich, wenn man die U-Bahn baut, eben nicht nur teuer, nicht nur langfristig, sondern eben auch ein Element, bei dem man dann möglicherweise andere denken, ach, naja, dann fließt ja oben der Straßenverkehr und das wollen wir ja vielleicht gar nicht. Also solche Fragen spielen bei vielen im Hinterkopf dann auch eine Rolle.
Und wir gleiten jetzt mal ab in das Verkehrsunternehmen selbst, das mit dabei gewesen ist, nämlich die BVG. Deren neuer Chef war ja auch mit dabei. Und da hast du ganz interessante Aussagen von ihm bekommen zum Thema autonomes Fahren dieser U-Bahn-Züge. Das ist auch ein Thema in Berlin, nicht nur, weil wir hier einen Fahrermangel haben. Ich glaube, bei der U-Bahn weniger als bei den Bussen. Aber das ist ja das, was in Paris auch so beeindruckend ist, dass die Metrozüge ohne Fahrpersonal auskommen.
Ja, also fahrerloses Fahren sieht man bei der U-Bahn in Paris tatsächlich nicht so oft, aber es gibt einige Linien, die fahrerlos fahren. Henrik Falk hat ganz klar gesagt, dass die BVG bei dieser oder sich diesen Grand Express anguckt, heißt noch lange nicht, dass sie nur auf den U-Bahn-Ausbau in Berlin setzt. Und er meinte eben auch, dass er noch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er aufs fahrerlose Fahren bei kleinen Bussen setzt, also gerade auf kurze Anbindungen Richtung der Außenbezirke, dass das von durch Kleinbusse geregelt werden kann, die eben fahrerlos unterwegs sind. Das war ein klares Bekenntnis, also dass die BVG auf einen U-Bahn-Ausbau ausschließlich setzen würde, der ja sehr lange dauert, da hat er sich komplett von verabschiedet.
Und das autonome Fahren, das hat er dann im Interview mit dir ja auch nochmal klar gemacht, das sieht er tatsächlich eher bei kleineren Fahrzeugen, also bis dann mal U-Bahnen in Berlin fahrerlos fahren, da sind wir sehr viel weiter weg als eben die Pariser.
Auch weil das einen wahnsinnigen Umbau der Bahnhöfe zur Folge hätte.
Dann haben wir jetzt auch eine neue Verkehrssenatorin, Frau Bonde, die vom VBB kommt, vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Also eine Fachfrau tatsächlich, die jetzt neu in das Amt gekommen ist als Nachfolgerin von Manja Scheiner. Thorsten, du hattest die Chance, mit ihr schon zu sprechen. Und das ist ja ganz interessant, das Thema U-Bahn-Ausbau wird sie natürlich auch sehr beschäftigen. Was weiß man denn bei Frau Bonde über ihre Affinität zur U-Bahn und zum Ausbau?
Na, dass sie grundsätzlich schon das als großes Thema sieht, als große Herausforderung. Ja, der U-Bahn-Ausbau, auch die anderen Punkte. Wir hatten die Gelegenheit, kurz vor ihrer Vereidigung und nach ihrer Ernennung mit ihr ein erstes Gespräch führen zu können. Da ist sie natürlich noch nicht ganz so auskunftsfähig gewesen, wenn man ganz frisch davor steht vor so einem neuen Amt. Da war noch vieles ein bisschen nebulös, aber unterm Strich war immer wieder die Rede von, ja, wir wollen diesen Kurs, den die schwarz-rote Regierung eingeschlagen hat, fortführen. Dann fielen wieder die bekannten Stichworte, das große Miteinander im Straßenverkehr, wo ich immer ein bisschen Fragezeichen setze, ob das nicht ein bisschen die Quadratur des Kreises ist eigentlich, weil man dieses Miteinander vielleicht dann doch nicht richtig herstellen kann. Aber U-Bahn-Ausbau ist auf jeden Fall ein Thema. Spannend fand ich auch, sie war als VBB-Chefin ja aufgefallen zwischendurch, weil sie auch dieses Thema Magnetschwebebahn sehr gepusht hat. Wollte
gerade ansprechen.
Genau, und da fand ich es sehr spannend, da hat sie so eine Vorwärtsverteidigung gemacht, weil sie gesagt hat, ja, stehe ich auch jetzt noch zu, finde ich eine interessante Technologie. Klar, wir kennen jetzt die Haushaltssituation, deswegen ist das vielleicht jetzt möglicherweise aktuell gar nicht mehr so das Thema, aber zu den Akten lege ich das garantiert nicht. Also da hat sie jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, naja, habe ich mal so gesagt, sondern nee, das war sehr offensiv. Neue Technologien, da wo sie passen, sollte man ausprobieren.
Denn ich wollte die Magnetschwebebahn ansprechen, weil eben der Grand Paris Express, und wir hatten es ja schon thematisiert, zeigt, man muss große Visionen haben. Also dieses Kleindenken, auch die Verlängerung der, ich glaube, es war die U3, Mexiko-Platz.
Ja.
Genau. Das ist ein relativ kurzer Stummel, der dann doch sehr teuer ist.
Der eben auch schon existiert, muss man sagen. Also diese Tunnelanlagen sind schon mal vorgedacht worden und deswegen müssen jetzt nicht völlig neu gebaut werden. Deswegen lässt sich es auch relativ schnell realisieren.
Aber die ÖPNV-Ansprüche und Wünsche, die es in Berlin ja gibt, gerade auch der Anschluss der Stadt außerhalb des Rings, bedarf, glaube ich, dann etwas größerer Würfe als so kleinerer Verlängerungen. Ist Ute Bonde eine, die solche Visionen auch offensiv nach außen tragen kann, als eine, die ja vom VBB kommt und die Nöte ja bestens kennt?
Also ich glaube schon, dass sie vor allen Dingen Führungsstärke mitbringt. Also sie kennt auch Berliner Verwaltungen von innen. Sie war, bevor sie beim VBB war, war sie bei der BVG. Davor war sie in Senatsverwaltungen auf anderen Ebenen aktiv. Das heißt also, sie bringt schon sozusagen eine, erstens die Lust mit, ein Regierungsamt zu tragen. Sie bringt schon Führungsqualitäten mit. Das ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Was auffällig war, ist, dass zwar auch wieder der regierende Bürgermeister, der mit bei dem Gespräch dabei war, davon gesprochen hat, ja, wir brauchen in Berlin die Verkehrswende, aber wir wollen natürlich sozusagen keinem vorschreiben, wie er sich zu bewegen hat. Und da ist Bonde auch nicht dahinter gegangen. Da hat selbst ihre Vorgängerin, wenn man länger mit ihr geredet hat, gesagt, naja, natürlich muss es perspektivisch darum gehen, dass wir mit weniger Autos unterwegs sind und mehr mit anderen Verkehrsmitteln. Dazu wollte sie sich nicht hinreißen lassen. Und da glaube ich, das ist der spannende Punkt, dann doch nochmal zu fragen, ja, liebe Leute, wenn ihr selber sagt, wir brauchen eine Verkehrswende, wenden heißt für mich umdrehen, umkehren. Mhm. So, was genau versteht ihr denn dann darunter? Also ist da so ein bisschen schon diese Angst, haha, wenn wir jetzt sagen, wir wollen doch weniger Autos, dass wir da nicht mehr gewählt werden, oder was genau steckt dahinter? Da würde ich jetzt noch nicht zu viel drauf geben, wenn jemand gerade eben eine halbe Stunde ernannt worden ist, dann ist man vielleicht auch noch zurückhaltend mit dem, was man wirklich denkt und sagt, und deswegen will ich das noch nicht abschließend beurteilen, aber am Ende ist es das, woran sich, glaube ich, die Regierung messen lassen muss. Also zu sagen, ja, wir müssen mehr zu einem besseren Miteinander im Verkehrsbereich kommen, das würde ich sofort auch so sehen. Aber dass nicht eine Regierung, die gestalten will und die sagt, sie will eine Verkehrswende, auch ein bisschen sagen muss, wie denn diese Wende am Ende aussieht und nicht nur jeder soll sich so bewegen, wie er gerne will, da muss noch ein bisschen was folgen. Und da bin ich halt gespannt, was von ihr dann kommt.
Ich wollte noch mal was zum Stichwort Vision sagen, weil du so einleitest, die Frage so eingeleitet hast. Also auf jeden Fall war das Wort, das am meisten, am häufigsten fiel auf der gesamten Paris-Reise. Und die BVG hat, oder der Henrik Falk hat auch noch mal ganz klar gesagt, wenn wir wirklich Visionen entwickeln wollen, dann können wir nicht in die Nachbarschaft schauen. Wir können nicht nach Köln, nach Hamburg, nach München schauen, sondern wir müssen uns an den Metropolen Europas orientieren. Das ist irgendwie eine Binsenweisheit, aber dass es mal so klar formuliert wurde, dass wir nicht immer irgendwie in Nachbarstädte schauen können, war dann doch neu zu hören. Es ist eigentlich fast schade, so viel Zeit verschenkt wurde, aber dass man jetzt irgendwie tatsächlich da ein bisschen stärker rangeht, zu gucken, wie machen die Nachbarn das, wie realisieren die das, wie setzen die das um, und auch nach London, Paris guckt, das ist, glaube ich, höchste Zeit.
Und da sind, glaube ich, würde ich sagen, Henrik Falk und Ute Bonde durchaus ein bisschen seelenverwandt. Das sind beides Leute, die so eher zupackend sagen, ey, lass uns mal Neues probieren. So, man muss, finde ich, fairerweise immer dazu sagen, bevor man so auf Berlin guckt und sagt, ah, die trauen sich wieder nichts. Wir hatten hier mal die 90er Jahre, in denen war von Boomtown Berlin die Rede. Man hat davon geträumt irgendwie, ja, das wird hier ein mit dem Speckgürtel zusammen eine 5 Millionen Metropolenraum, und der ist da nicht eingetreten, aber es wurde gebaut. Es wurden Wohnungen gebaut, es wurde in alle Richtungen gebaut, und dieser Boom ist ausgeblieben. Mit gewissen Problemen, die danach sich zogen, mit der dann am Ende auch dazu führte, dass wir in den 2000er Jahren Wohnungen verkauft haben. Heute eine völlig irre Vorstellung. So. Das heißt aber, Berlin ist an der Stelle auch so ein bisschen gebranntes Kind gewesen, zu sagen, die haben dann eher mit Helmut Schmidt argumentiert, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, und wir sind hier Berlin, und Berlin hat immer viel zu groß gedacht. Dann ist Berlin aber wirklich gewachsen und tut es immer noch, und dadurch entsteht jetzt der Nachholbedarf. Aber diese Zurückhaltung bei Visionen, die ist, glaube ich, auch so ein bisschen historisch bedingt aus der Nachwendezeit.
Dann Thorsten, zum Abschluss deine Einschätzung zu Ute Bonde. Beerdigt sie stillschweigend die Magnetschwebebahn und setzt eher auf die bereits existierenden Systeme, oder kommt die Idee eventuell in den nächsten Jahren bis zur nächsten Wahl gerade auch durch sie nochmal hoch?
Also ich würde sagen, rein finanziell, wenn man sieht, dass überall gespart werden muss und dass man sich jetzt so auf das Wesentliche konzentrieren muss, sehe ich nicht, dass das Thema jetzt in den verbleibenden 2 Jahren wirklich nochmal relevant hochkommt.
Und Frage an dich, Agnes, zum Schluss. Ist dir irgendwas in der Pariser Metro aufgefallen, wo du sagst, das könnte Berlin ganz schnell jetzt schon umsetzen, und sei es nur eine Kleinigkeit, aber etwas, was dir gefallen hat, wo du sagst, das hätte ich gerne auch in Berlin?
Ehrlich gesagt, es ist keine Kleinigkeit. Ich halte mich auch daran, man braucht große Visionen. Es war tatsächlich, was mich super beeindruckt hat, sind einfach die fahrerlosen U-Bahnen und diese wahnsinnige Ordnung auf dem Gleis, wenn die Plexiglastüren auf und zugehen, alles lautlos erfolgt und die Menschen rein und rausgehen. Es ist wahnsinnig schnell, es verläuft total geordnet. Das hat mich echt beeindruckt.
Wir bleiben an der Großvision U-Bahn-Ausbau in Berlin und an der Arbeit von Frau Bonde als neue Verkehrssenatorin natürlich dran und besprechen das auch hier im Podcast. Ich danke euch beiden.
Danke dir.
Andererseits sagst du zu Recht, dass die Bezeichnung Hochbahn auch ganz schlecht ist, wenn man erst mal klärt, dass dieser Zug kurz vor Schöneberg in den Abgrund fehlt.
Das war es mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss wie immer der Tipp in Sachen Podcast für alle Fans des nonlinearen On-Demand-Audios. Unser RBB-Festival House of Podcast steigt erstmals vom 30. August bis 1. September und mit dabei sind viele bekannte Hosts von RBB und ARD-Produktionen, darunter Oliver Kalkofe und Oliver Welke mit Kalk und Welk und Stargast Bastian Pastewka. Oder das Team unseres True-Crime-Podcasts Im Visier. Der Ohrenbär macht außerdem noch Kinderprogramm und vieles, vieles mehr. Tickets gibt es ab sofort im RBB-Ticketshop. Den Link finden Sie in den Shownotes. spreepolitik@rbb-online.de. Vielen Dank fürs Zuhören. In dieser Woche sagt Sebastian Schübel.